SWR 2 Interview der Woche.
Heute mit Christoph Schäfgen, dem Leiter der Generalstaatsanwaltschaft 2 in Berlin. Herr Schäfgen, Sie haben Honecker, Mielke, Krenz und viele, viele andere vor Gericht gebracht und ihnen den Prozess gemacht als Chefankläger für DDR-Vereinigungs- und Regierungskriminalität seit 1990. Das war ein historisch einmaliger Auftrag. Er geht in 2 Wochen zu Ende, denn Ihre Staatsanwaltschaft wird aufgelöst. Zeit, ein bisschen Bilanz zu ziehen. Schwierig natürlich, klar. Wie sieht Ihre persönliche Bilanz aus? Fast 10 Jahre nach dem Fall der Mauer, hat die Justiz getan, was sie konnte?
Ich bin fest davon überzeugt, dass die Behörde, die ich geleitet habe, getan hat, was sie konnte. Und zwar im Rahmen dessen, was ihr an Arbeitsbedingungen, an Handwerkszeug in rechtlicher und personeller Hinsicht zur Verfügung gestellt worden ist.
Ihre Behörde und die Gerichte?
Die Gerichte sind ja nicht immer unseren Anträgen gefolgt. Und es war ja ein sehr langer Klärungsprozess, bis endgültig feststand, was unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten auch als strafbar erachtet werden kann. Wir waren ja an das Rückwirkungsverbot gebunden laut Einigungsvertrag und letztendlich musste ja das Bundesverfassungsgericht entscheiden, wo die Grenze zwischen dem, was strafbar ist oder was verfolgt werden kann und was nicht, liegt. Nachdem diese Linie gezogen worden war, gab es immer noch unterschiedliche Ansichten darüber, ob im Einzelfall eine Verurteilung gerechtfertigt ist, denn die Abgrenzung zwischen strafbaren und nicht strafbaren Unrecht ist ja dahingehend gezogen worden, dass nur schwere Menschenrechtsverletzungen verfolgt werden können. Oder anders formuliert, dass nur unerträgliches Unrecht der Strafbarkeit unterliegt. Und in der Frage, was ist noch erträgliches oder was ist schon unerträgliches Unrecht, konnte man sehr verschiedener Meinung sein. Und da liegen dann auch die Unterschiede zwischen unserer Auffassung und der Gerichte.
Sie haben vor Jahren mal gesagt, Herr Schäfgen, kein Scherge des SED-Unrechts wird seiner gerechten Strafe entgehen. Stimmt dieser Satz heute noch?
Das kann man in dieser Allgemeinheit sicherlich nicht sagen. Viele derjenigen, die große Verantwortung für das Geschehen in der DDR trugen, konnten nicht zur Verantwortung gezogen werden, weil sie während der Prozesse verhandlungsunfähig wurden oder auch starben.
Zum Handwerkszeug, zu Ihrem juristischen Handwerkszeug kommen wir gleich nochmal. Ich möchte erstmal nochmal ein paar Zahlen jetzt rekapitulieren nach dieser Zeit Ihrer Arbeit hier in Berlin. Denn Ihre Ausbeute, wenn man so will, die lässt sich auch in Ziffern fassen. Rund 22.000 Verfahren wurden eingeleitet, gut 21.000 davon wurden im Laufe der Ermittlungen eingestellt. In gut 500 Fällen wurde Anklage erhoben und gegen insgesamt 620 Angeklagte. 165 wurden verurteilt, und zwar zu einer ganz überwiegenden Zahl zu Bewährungs- und Geldstrafen. 22.000 Ausgangssituationen, 165 Verurteilungen. Ist das nicht eine etwas magere Ausbeute?
Also, wenn man die Effizienz unserer Arbeit nur daran misst, wie viele Verfahren, die eingeleitet werden mussten, auch zu Verurteilungen führten und wie viele Jahre Freiheitsstrafe nach Möglichkeit auch in allen Fällen ohne Bewährung verhängt worden sind, dann muss ich Ihnen recht geben. Aber so kann man bei der justiziellen Bewältigung der DDR-Vergangenheit an die Dinge nicht herangehen. Der Gedanke, der hier doch im Vordergrund stand, war der Aufklärung mit Hilfe mit justiziellen Mitteln. Der zweite war der, dafür zu sorgen und im allgemeinen Bewusstsein die Auffassung zu festigen, dass staatliche Macht nicht grenzenlos ist, dass sie an Recht gebunden ist und der Maßstab für die Grenzziehung sind die Menschenrechte. Das dritte ist, dass individuelle Verantwortung für Gesetzesverletzungen festgestellt worden sind, dass sich die Machthaber nicht hinter der Politik oder den politischen Verhältnissen oder sonstigen verstecken können. Und das Dritte, dass die Opfer auch erfahren haben, dass ihnen Unrecht geschehen ist. Und es gibt keine stärkere Missbilligung von Rechtsbrüchen als die durch das Strafrecht. Und in zweiter Linie kommt dann erst die Frage der strafrechtlichen Reaktion. Und da muss man nun berücksichtigen, dass viele der Verurteilten nicht in führender Position waren. Ich denke hier in erster Linie an die vielen Grenzsoldaten, die an unterster Stelle standen, aber diejenigen waren, die die Tat ausführten, die aber auch sehr stark indoktriniert worden sind und von klein auf im Sinne des Systems erzogen worden sind, sodass ihr Rechtsbewusstsein, weil sie auch nie was anderes kennengelernt haben als das Rechtsverständnis der ehemaligen DDR, nicht sehr stark ausgebildet war. Das musste man ihnen bei der Verhängung der Strafen mit Sicherheit auch zugutehalten. Diejenigen, die an der Spitze standen, sind zu erheblichen Freiheitsstrafen, und zwar ohne dass deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt worden ist, auch verurteilt worden.
Also Sie würden sagen, ich lasse mich nicht an der Summe der Jahre, die die Verurteilten quasi jetzt an Haft bekommen haben, messen, sondern für mich gilt eine andere Elle.
Ich glaube, es ist ein rechtskultureller Fortschritt, auch durch die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit, gemacht worden. Wir haben uns anders als bei der Bewältigung der ersten diktatorischen Vergangenheit Deutschlands oder, wenn Sie in die Gegenwart schauen, bei der Auseinandersetzung mit den Geschehnissen in Ruanda oder in Jugoslawien, nicht mit kriegerischen Gewalttaten und ausschließlich mit Völkermord und dergleichen hier beschäftigt, sondern mit dem Vorgehen einer Staatsmacht gegen ihre eigene Bevölkerung in einer Diktatur, die sich nicht im Kriegszustand, sondern im Normalzustand befasste. Und das, glaube ich, ist einmalig bis heute. Und wenn dann Grundsätze aufgestellt werden, wonach auch eine Staatsmacht gegen ihre eigene Bevölkerung nicht nur im Kriegszustand, sondern im Normalzustand nicht grenzenlos handeln kann, dass sie auch dort an die allgemein anerkannten Menschenrechte in ihrem Vorgehen gebunden ist, sondern dass sie Rechtsgrenzen unterliegt, dann halte ich das für eine sehr wichtige allgemeine Feststellung und einen Fortschritt. Es kann nicht sein, dass man nun meint, in Deutschland sind die Verhältnisse bereinigt, und was im Übrigen in Bezug auf den mangelhaften Schutz von Menschenrechten in der Welt geschieht, da ziehe ich mich zurück, da halte ich mich zurück. Ich betrachte es als eine innere Angelegenheit des diktatorischen Regimes, und die Beachtung der Souveränität derartiger Staaten verbietet mir, hier klare Positionen zu beziehen. Das, meine ich, geht nicht mehr.
Mit anderen Worten, sehr verkürzt, sehr knapp, sehr laienhaft formuliert, was für Honecker gegolten hat, muss auch für Pinochet gelten. Das klingt nach internationaler Gerichtsbarkeit. Gibt es da überhaupt Möglichkeiten, sowas anzupacken?
Das ist noch ein weiter Weg, bis dieses Ziel erreicht ist, aber man sollte das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ich glaube immer noch daran, dass Strafrechtsnormen eine rechtsbewusstseins- und ethikentwickelnde Kraft haben, und würde es deshalb sehr begrüßen, wenn sich die Rechtswissenschaft und die internationalen Gremien auch mit dieser Frage intensiv befassen würden, mit welchen Instrumentarien man Diktatoren und ihre Handlungsweise ächten kann und dadurch ihnen also auch die Möglichkeit nimmt, sich breit zu entwickeln.
Dagegen steht natürlich die noch sehr hoch angesiedelte Souveränität der Staaten. Aber das ist eine Zukunftsaufgabe, wie Sie gesagt haben. Herr Schäfgen, andere Länder haben anderes versucht. Zum Beispiel Südafrika, dort hat eine Wahrheitskommission nach dem Ende der Apartheid zu Gericht in Anführungsstrichen, zu Gericht gesessen. Ähnlich wie in Mittelamerika ja auch. Täter saßen Opfern gegenüber. Und wer sich zu seinen Taten bekannte, dem wurde ja die Strafe erlassen. Sie haben sehr viel auch zu diesem Gebiet an Texten veröffentlicht. Sie haben sehr viel auch verglichen. Wäre das nicht eigentlich auch ein tauglicher Versuch der Aufarbeitung gewesen hier in unserem Land?
Das glaube ich nicht. Wir hatten einen klaren Volkswillen in der ehemaligen DDR, der nicht mit der gleichen Begeisterung auch im Westteil der Bundesrepublik aufgenommen wurde, aber dem man sich doch angeschlossen hatte, dass es eine strafrechtliche Aufarbeitung geben sollte. Und ich meine, es gibt keinen Königsweg für die justizielle Bewältigung von Staatsunrecht aus der Vergangenheit, sondern alle Länder müssen da ihren eigenen Weg finden. Und in Südafrika war es beispielsweise so, dass dort bürgerkriegsähnliche Zustände herrschten und dass ein Übergang von dem Apartheid-System in ein demokratisches System ohne einen teilweisen Verzicht auf Strafverfolgung gar nicht möglich gewesen wäre. Und das sind dann natürlich sehr schwierige Abwägungen, die im Einzelfall zu treffen sind. Da bleibt dann wahrscheinlich, wenn man großes Blutvergießen vermeiden will, gar nichts anderes übrig, als einen anderen Weg zu suchen, der aber immerhin, und das ist ganz entscheidend, zum Gegenstand hat, dass die Vergangenheit aufgearbeitet wird, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Man verzichtet dann ja auch nur auf strafrechtliche Sanktionen.
Sie selbst sind im Verlaufe dieser 10 Jahre, ich erinnere mich vor allen Dingen bei den Verfahren gegen Wolfgang Vogel, den Unterhändler beider deutscher Staaten, oft auch sehr persönlich angegriffen worden. Und die einen haben Sie in diesen 10 Jahren als Racheengel bezeichnet, die anderen haben gesagt, Schäfgen ist ein zahmer Verfolger, ein zahnloser Tiger. Das steckt ja selbst so ein knochentrockener Jurist, wie Sie selbst von sich sagen, nicht so einfach weg. Was ist davon hängen geblieben?
Nichts. Ich bin Jurist und lasse mich also nicht in irgendwelche Strömungen, sei es derjenigen, die nach mehr Härte rufen oder derjenigen, die meinen, es sei alles rechtsbürgerlich und rechtswidrig, was geschehe, einbinden, sondern lasse mich aufgrund meiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Staatsanwalt insofern auch nur von dem leiten, was das Gesetz mir vorschreibt. Und solche Urteile prallen wirklich an mir ab. Sie treffen mich nicht.
Haben Sie sich Ihre Aufgabe zu Beginn des historischen Auftrages so vorgestellt?
Ich wusste, dass es sehr schwierig ist, insbesondere schwierig herauszufinden, wenn man also diese klare Vorgabe hat, du musst dich an das Recht der ehemaligen DDR halten und du weißt aber, dass das ein Recht war, das nicht so entstanden und gewachsen ist wie in einer Demokratie, sondern dass eine politische Funktion hatte und letztendlich auch von der staatstragenden Kraft der DDR, nämlich der SED, gestaltet wurde. Ich wusste, dass es sehr schwierig wird, rechtlich schwierig wird, da nun herauszufiltern, was kann ich verfolgen und was kann ich nicht. Und mein Prinzip war während der ganzen Zeit, ich spiele mich nicht zum Richter auf, sondern in Zweifelsfällen, in denen ich gute Argumente, rechtliche Argumente dafür habe, eine Verfolgungsmöglichkeit zu sehen, trage ich die Dinge auch an die Gerichte. Das war ein langer Prozess, bis man sich dort die Gründe für sein Vorgehen überlegt und ausgearbeitet hatte. Und das Zweite sind organisatorische Probleme und Schwierigkeiten gewesen, weil man doch nie die personelle Unterstützung hatte, wie man sie brauchte und die Politiker dort mit dem Mund doch meistens schneller waren als in ihrem Handeln. Aber daran hat man sich dann im Laufe der Jahre auch gewöhnt.
Das war das Interview der Woche. Birgit Wenzin sprach mit Christoph Schäfken, dem Leiter der Generalstaatsanwaltschaft II in Berlin, Chefankläger für DDR-Regierungs- und Vereinigungskriminalität seit 1990.
SWR 2 Nachrichten.
Es ist 13 Uhr. Grozny. Die tschetschenische Regierung wirft der russischen Luftwaffe vor, weiter Dörfer in der Kaukasusrepublik zu bombardieren. Im Grenzgebiet der Nachbarrepublik Dagestan kämpfen noch immer Moslem-Rebellen gegen die russischen Truppen. Das russische Oberkommando spricht von verlustreichen Kämpfen. Offenbar versucht die Luftwaffe, Basen der Rebellen im benachbarten Tschetschenien zu zerstören. Baden-Baden. Der Berliner Generalstaatsanwalt Schäfgen sieht im Vorgehen der deutschen Justiz gegen das DDR-Unrecht einen Fortschritt der Rechtskultur. Mit den Prozessen gegen Honecker, Mielke, Krenz und andere habe man den Rechtsgrundsatz erreicht, dass keine Staatsmacht und keine Diktatur gegen die allgemeinen Menschenrechte verstoßen dürfe, erklärte Schäfgen dem Südwestrundfunk. Weil dieser Grundsatz auch in die internationale Gerichtsbarkeit einfließen müsse, sollte beispielsweise auch Chiles Ex-Diktator Pinochet vor Gericht gestellt werden. Schäfgen leitet die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin, die die DDR-Regierungs- und Vereinigungskriminalität verfolgen muss. Sie wird Ende des Monats aufgelöst. In den vergangenen 10 Jahren hatte sie in rund 600 Fällen Anklage erhoben. 165 Angeklagte wurden schließlich verurteilt. Stuttgart. Baden-Württembergs Kunstminister von Trotha schlägt vor, dass mehrere Bundesländer gemeinsam die Originalhandschrift des Nibelungenliedes vom Hause Fürstenberg erwerben. Baden-Württemberg könne den geschätzten Preis von 25 Millionen Mark nicht allein aufbringen, erklärte von Trotha. Er kann sich aber auch vorstellen, dass sich private Spender an dem Kauf beteiligen. Das Haus Fürstenberg in Donaueschingen verkauft seit Jahren wertvolle Bücher und Handschriften aus seiner Bibliothek. Führende deutsche Literaturwissenschaftler protestieren gegen den geplanten Verkauf der 800 Jahre alten Handschrift des Nibelungenliedes. Sie forderten die Politiker auf, die Handschrift für die Öffentlichkeit und für die Forschung zu retten. SWR-Nachrichten, Redaktion Uwe Ernst. Der Wetterbericht für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Sehr warm, gleich 13.05 Uhr.
SWR 2 Sonntagskonzert
mit dem SWR-Radiosinfonieorchester Stuttgart. Wir beginnen mit Robert Schumann.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Elke Durak im Studio einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Den Ostdeutschen wollen wir uns nun beschäftigen. Guten Morgen, Friedrich Schorlemmer.
Guten Morgen.
Sie sprechen von Demokratieverachtung, die im Osten wachse. Damit gehen Sie sehr weit. Dramatisieren Sie nicht ein wenig?
Nein, überhaupt nicht. Wir sind 10 Jahre in Demokratie und die meisten sind auch glücklich, dass sie sowas wie Personenkult los sind oder sowas los sind, was Orwell beschrieben hatte mit der Maxime, alle sind gleich, aber einige sind gleicher als gleich. Aber jetzt erleben Sie, dass einige doch meinen, oder einer meint, er sei gleicher vor dem Gesetz als die anderen. Und so wird also, denke ich, aus Demokratieabstinenz auch Demokratieverachtung, weil man dann allgemein sagt, die da oben bedienen sich bloß und wir unten sind die Leidtragenden. Ich halte das für falsch und auch für gefährlich für unsere Demokratie, aber erstmal für falsch, weil so viele Leute redlich ihre Arbeit tun für das Gemeinwesen. Das wird aber nun allgemein in Misskredit gebracht und das halte ich für ziemlich gefährlich. Das geht so weit, dass die Regierenden einen Misstrauensvorschuss bekommen, aber die Demokratie lebt von einem Vertrauensvorschuss für dieses demokratische System und für seine Repräsentanten. Wenn das zum Misstrauensvorschuss wird, wird es halt gefährlich.
Haben sich aber die Ostdeutschen, Herr Schorlemmer, nicht geradezu bereitwillig, die meisten Ostdeutschen geradezu bereitwillig, dem neuen Personenkult hingegeben und Helmut Kohl zu Füßen gelegen?
Na, nun nicht alle, aber es gab einige, die ihn wie einen neuen Messias gepriesen haben. Manche haben sogar gerufen, ganz wie richtig biblisch, Helmut hilf, ja. Und viele waren es gewöhnt, sich Autoritäten zu unterwerfen. Und der Sozialismus hatte ein Vakuum hinterlassen. Und Helmut Kohl hat dies in seiner Person befriedigt. Aber sogar so weit, dass man den Eindruck hat, dass er sagte, die Partei bin ich. Und die Partei hat immer recht, also er hat immer recht. Und insofern ist hier eine vergleichbare Struktur gekommen mit einem Mann, der viel versprochen hat, auch viel erreicht hat. Und heute werden nun, spricht man von seinen Gesetzes- und Verfassungsbruch und er spricht von seinen historischen Verdiensten. Das sind zwei verschiedene Dinge. Außerdem habe ich den Eindruck, dass die Struktur auch hier gleich ist. Die Herrschaften hier wollten den Sozialismus aufbauen, was spielen da kleine Vergehen und Korruption eine Rolle, eine große Sache rechtfertigt doch auch so kleine Ungenauigkeiten. Das geht aber nicht in einem Rechtsstaat. Die Gewaltenteilung muss funktionieren, das Recht muss für alle gelten. Sonst geht es an die Grundfesten unseres Systems.
Weshalb, Herr Schorlemann, nehmen sich gerade so viele Ostdeutsche das Recht so zu reagieren, nämlich sich zu verweigern, wenn es denn so käme?
Ja, weil sie das, glaube ich, gewöhnt sind. Wir lebten ja nicht in der Demokratie, sondern in der Zuschauer- und Meckerergesellschaft. Und so sind sie jetzt, glaube ich, wieder vor ihrem Fernseher und meckern und sehen nicht, dass Demokratie davon lebt, dass wir uns alle engagieren. Und ich glaube, dass die Prinzipien, von denen unser System lebt und die Verfassung deshalb nicht weniger gelten, weil einige sie brechen. Und Prinzipien sind immer nur gebrochen in die Wirklichkeit übersetzbar, aber sie behalten weiter Geltung. Und es kommt auf jede Einzelne und jeden Einzelnen an, der dieses Gemeinwesen mitgestaltet. Wenn wir uns immer nur richten auf die da oben, kommt ein die da oben und wir da unten Bewusstsein auf. Das ist auch undemokratisch. Die da oben sind nur dann da oben, wenn wir da unten sie da oben lassen. Und sie also allein zu lassen, wäre das Allerfalscheste. Und ich fürchte, dass dann mal jemand kommen könnte, der sagt, also ich sag euch, wo es lang geht und ich mache das wieder, diesen Saustall mache ich wieder sauber.
Es könnte einer kommen, meinen Sie, mit einen Rechtsextremisten oder einen Linksextremisten?
Von links sehe ich gegenwärtig keine Gefahr. Ich sehe eine von rechts. Wir haben noch Zeit, das zu klären. Und die demokratischen Volksparteien und der Rechtsstaat funktionieren noch. Aber was da psychologisch passiert im Volk, das kann man manchmal vorher nicht so richtig beurteilen.
Und
ich finde, dass an der Auseinandersetzung jetzt um die Person Haider und seine Akzeptanz so eine Frage wirklich virulent wird. Sagen wir, der ist demokratisch gewählt worden oder sagen wir, der steht außerhalb dessen, was uns in der europäischen Gemeinschaft verbindet.
Ist er denn demokratisch gewählt worden?
Er ist demokratisch gewählt worden, aber er spielt mit einem gefährlichen Populismus. Und ich fürchte, dass auch wir Deutschen für gefährlichen Populismus durchaus ansprechbar sind. Wie stabil die Demokratie ist, wissen wir noch nicht. Sie hat sich in 50 Jahren als ziemlich stabil erwiesen, aber wie sie in einer Krisensituation bestehen wird, wissen wir noch nicht.
Die FPÖ ist demokratisch gewählt worden, da dürfen wir uns nicht einmischen, wir dürfen uns auch nichts vormachen, wir sollten auch nicht nach außen rufen, sondern vielleicht nach innen schauen, das wollen wir ja tun, Friedrich Schorlemmer. Aber wie kommt es denn, dass in Ostdeutschland es noch keinen Haider gibt? Was denken Sie?
Ich glaube, dass die Ostdeutschen sich im Ganzen immer noch als die Schüler des Westens verstehen und immer noch versuchen, alles so machen, wie es im Westen ist und sich auch dankbar verhalten, was heißt auch in vielem unterwürfig verhalten und sich dem neuen System unterwerfen und selber keine eigene Stimme, keine wirklich eine eigene Stimme in der deutschen Politik haben. Dass da keiner gekommen ist, ist, finde ich, noch immer ein Glücksfall. Aber ich wüsste schon, wie die Parolen aussehen müssten, um das allgemeine Volksbewusstsein und die allgemeine Volkswut zu schüren, zum Beispiel gegen Ausländer oder gegen die da oben. Das Antidemokratische ist noch nicht ausgetilgt im Bewusstsein der Menschen hier. Und insofern ist es dringend nötig, dass das Vertrauen in die Demokratie und ihre Repräsentanten wieder dadurch wächst, dass sie die Offenheit gewinnen und die Offenheit vorleben und keinesfalls irgendwelche historischen Verdienste vor Recht und Gesetz setzen. Und ich glaube, jeder neue Personenkult in jeder Partei muss vermieden werden, was für mich auch heißt, dass man die Geltungsdauer von Mandaten, also etwa ein Bundeskanzler, glaube ich, nur 8 Jahre, lassen wir uns da auch von Amerikanern belehren, nicht länger als 8 Jahre. Wir müssen auch wissen, alle wissen, dass Macht gefährlich ist, dass nicht nur für den, der sie erleidet, sondern auch für den, der sie ausübt. Denn die Machthaber haben immer Angst, dass jemand ihnen an die Macht will. Und dann ist jedes Mittel recht, die an die Macht wollen, auch beiseite zu räumen. Und das erzeugt dann, wenn es sich ein großer Vorsitzender gibt, erzeugt eben Vasallentum und nicht Mündigkeit in der Gesellschaft. Wir brauchen auch demokratische Parteien, in der Einzelne den Eindruck hat, hier kannst du dich deines eigenen Verstandes mit Erfolg bedienen.
Sie haben vorhin gesagt, die Ostdeutschen hätten keine Stimme. Was ist denn mit den zahlreichen Bundestagsabgeordneten aus Ostdeutschland?
Ja, von denen höre ich bis auf Ausnahmen sehr wenig. Und auch in der neuen Regierung ist die Stimme Ostdeutschlands wenig repräsentiert, bis dahin, dass es keiner der Regierungen seit der Vereinigung gelungen ist, für diese Jahrhundertaufgabe auch ein eigenes Ministerium einzurichten, wie das zunächst mal geplant gewesen war. Und ich habe nicht den Eindruck, dass in unseren Parteien die Ostdeutschen eine Stimme haben. Und das führt eben dazu, dass die PDS das umso mehr für sich nutzt und sagt, wir sind die Stimme Ostdeutschlands. Da müssen die anderen demokratischen Parteien schon sehr aufpassen. Ich finde, die Ostdeutschen haben in der deutschen Politik zu wenig Stimme. Sie haben ein paar Sitze, aber wenig Stimme.
Liegt das aber nicht an Ihnen selbst, nicht an Ihnen, Schorlemmer, sondern an den Ostdeutschen, die potenziell mittun könnten? Denn wer etwas erreichen und sagen will, der muss sich auch zu Wort melden und nicht warten, bis er irgendwann irgendwo abgeholt wird.
Das ist völlig richtig. Also ich glaube, dass wir müssen noch viel mehr lernen, uns in unsere inneren Angelegenheiten einzumischen. Also die Spätfolgen von Diktatur, von 12 Jahren faschistischer und dann 40 Jahren kommunistischer, ich will die nicht vergleichen, nur die Strukturen, die da sind, sind antidemokratisch. Sie richten sich immer nach oben, auf die da oben. Und man muss aufhören mit diesem Denken, die da oben und wir da unten. Dies ist unser Gemeinwesen, dies ist unser Staat. Und jeder Mann und jede Frau hat eine Stimme, nicht nur bei der Wahl, sondern kann auch die Stimme in die Gesellschaft einbringen und soll es auch tun. Ich denke, das, was wir jetzt tun müssen, ist, mitzutun in den demokratischen Institutionen.
Pfarrer Friedrich Schorlemmer, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
8.24 Uhr wird es, meine Damen und Herren.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 228. Den Literaturnobelpreis hat 1999 ein deutscher Schriftsteller bekommen und den Medizinnobelpreis hat auch ein Deutscher bekommen, aber dieser deutsche Wissenschaftler arbeitet nicht in Deutschland, sondern in den USA. Er hat Deutschland verlassen und ist in die USA ausgewandert, weil er denkt, dass man als Wissenschaftler in den USA freier arbeiten kann als in Europa. Der Physik-Nobelpreisträger von 1998 arbeitet schon seit 22 Jahren in den USA. Als er 1977 aus Frankfurt am Main wegging, hatte er das Physikstudium gerade erst mit dem Doktorexamen abgeschlossen und ein Jahr in Frankreich gearbeitet. Er wollte unbedingt in die USA, weil dort damals die beste Quantenphysik der Welt betrieben wurde. Den Entschluss, alles hinter sich zu lassen und ins Ausland zu gehen, um etwas ganz Neues anzufangen, fassen Leute, die etwas anderes machen wollen und dazu auch den Mut haben, und er meint, dass sich das auch in der Wissenschaft auswirkt. Wenn er in Deutschland geblieben wäre, hätte er den Nobelpreis vielleicht nicht bekommen. Er fühlt sich in den USA wohl. Ihm gefällt, dass da nicht alles immer streng nach Vorschrift geht. Es gibt meist Möglichkeiten, die Vorschriften zu umgehen. In Deutschland ist dagegen alles genau geregelt, aber er meint, das hat auch sein Gutes, denn weil alles festgelegt ist, kann man sich darauf verlassen, dass das System funktioniert. Dass man sich darauf verlassen kann, dass alles so geschieht, wie es vorgeschrieben ist, ist gleichzeitig eine der Stärken und der wesentlichen Schwächen des deutschen Wissenschaftssystems. Dass daraus die Gefahr der Mittelmäßigkeit entsteht, bestreitet er jedoch. Seiner Meinung nach ist es zumindest in seinem eigenen Fach so, dass man in Deutschland auf genau der gleichen Ebene Physik betreibt, wie sie in den USA und im Rest der Welt betrieben wird. Die Forschung in Deutschland ist absolut spitze. Zu den jungen deutschen Wissenschaftlern, die es vorgezogen haben, in den USA zu arbeiten, gehört auch ein Kölner Biologe. Als er 1997 in die USA ging, war er 27 Jahre alt. Es ging ihm nicht darum, eines Tages Nobelpreisträger zu werden. Ihm waren die Zukunftsaussichten in der deutschen Forschungsförderung zu unsicher. In den USA war die Finanzierung seiner Arbeit auf die Dauer gesichert. Er half bei der Aufklärung von Mordfällen und vertiefte seine Kenntnisse in seinen Spezialgebieten. Dabei ging es darum, Verbrecher mit Hilfe einer Genanalyse zu identifizieren, so ähnlich wie das mit Fingerabdrücken geschieht, und den Todeszeitpunkt einer Leiche an den Insekten zu erkennen, die da leben. Aber in den USA fehlte ihm die europäische Kultur. Wegen dieser Kulturlosigkeit ist er im Frühjahr 1999 nach Deutschland zurückgekehrt. Er sagt, wer in Deutschland forschen will, braucht starke Nerven. Es dauert ziemlich lange, bis man einen guten Antrag auf Forschungsförderung geschrieben hat. Da müssen einem Kollegen helfen und sich den Antrag mal ansehen und man muss sich auch selber noch einmal gut überlegen, ob das wirklich eine gute Idee ist und ob man da noch etwas verbessern kann. Das dauert Monate und dann kann es passieren, wenn man den Antrag einreicht, dass inzwischen der Antragstermin schon vorbei ist. Dann muss man bis zum nächsten Antragstermin warten. Und dann dauert es noch mindestens ein halbes Jahr, bis über den Antrag entschieden wird. Aber viele Mitarbeiter können nicht so lange auf die Entscheidung warten. Er meint, für junge Wissenschaftler sind die Arbeitsbedingungen in Deutschland schlechter als in den USA. In Deutschland verdient man als Beamter später mehr, aber in den ersten Jahren ziemlich wenig. Statt als junger Biologe bei einem kurzfristigen Projekt mitzuarbeiten und sich dann wieder etwas anderes suchen zu müssen, gehen viele junge Biologen in die Computerbranche. Wer da viel leistet, verdient auch viel. Für Beamte erhöht sich das Einkommen mit steigendem Alter, aber auch sehr gute wissenschaftliche Leistungen haben keinen Einfluss aufs Gehalt. Als Professor hat man es in Deutschland gut, aber als junger Wissenschaftler hat man es in den USA besser. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 228. Danke.